Tatort Gesundheit. Euer TrueMed Podcast ab 2025. Was könnt ihr erwarten? Ihr könnt spannende Inhalte erwarten über eure gesamte Medizin, über Nahrung und Nährstoffe, über Tricks und Kniffe eurer Gesundheit, spannende Sachverhalte, aber auch einmal Kriminalfälle und nicht bekannte Hintergründe, die alle von mir recherchiert worden sind und für euch spannend aufbearbeitet werden. Ich bin Dr. Med Frank Essers, Master für Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin und von Haus aus Orthopäde und kann über 30 Jahre Medizinerfahrung in diesen Podcast und für euch einarbeiten.
Ja, meine lieben Zuhörer, seid begrüßt in der neuen Folge in der Ernährungsstaffel Kohlenhydrate 2, zweiter Teil. Ja, wenn ihr den ersten Teil noch nicht reingehört habt, ist es relativ sinnvoll, den sich auf alle Fälle zuerst anzuhören. Heute geht es nämlich weiter im Buchtipp, der Zuckertrick. Und heute geht es um die ersten 5 der 10 Zuckerhacks, die dort in dem Buch vorkommen. Zudem geht es aber auch darum, später in der Folge heute, dass man diese Hacks, die in einem Spiegel-Bestseller vorkommen, durchaus auch kritisch hinterfragt und durchleuchten kann. Hier ist es sicherlich so, dass man nicht immer alles 100% umsetzen muss. Die Feinheiten dieser Debatte und auch die Hacks 6 bis 10 und ja, die kritische Betrachtung dieser Hacks findet dann in der nächsten Folge in 2 Wochen statt. Also das ganze Konzept der Kohlenhydratfolgen, es werden jetzt mindestens 3 werden, vielleicht sogar 4, ist in sich geschlossen und relativ wichtig. Und weil Zucker der Treibstoff in unserem Leben ist, mit dem Verbrennungstreibstoff Sauerstoff, das wird später nochmal kommen, aber eben Zucker, Kohlenhydrate, überhaupt die ganze Kohlenhydratfamilie, inklusive auch Ballaststoffe, ist hochspannend, aber ebenso wichtig.
Es ist schon fast tragisch, wie wir uns oft durch den Tag quälen, Frank. Ich meine, da sitzt man nachmittags um 3 am Schreibtisch, die Augen fallen einem fast zu und man greift völlig verzweifelt zum Schokoriegel. Und man denkt, der Körper braucht jetzt einfach diesen Zuckerkick, oder? Aber in Wahrheit ist genau dieser Riegel das Ticket für die nächste Talfahrt.
Absolut, Maria. Dieses Nachmittagstief ist in den allermeisten Fällen ein hausgemachter Glucose-Crash. Ich sehe das ja auch täglich in der Praxis. Nehmen wir nun mal das Beispiel von Bernadette. Sie ist 57, mitten in den Wechseljahren und hatte mit diesen unglaublich hartnäckigen Kilos zu kämpfen und eben mit dieser bleiernen Müdigkeit um 3. Ihr Trick war so simpel wie genial. Sie hat ihr gewohntes Mittagessen, ein ganz normales Thunfisch-Sandwich, einfach dekonstruiert.
Oh, das dekonstruierte Sandwich. Ich liebe diese Geschichte. Sie hat nichts weggelassen, oder? Keine Kalorien gezählt, keine Kohlenhydrate verbannt. Sie hat einfach nur die Reihenfolge geändert. Erst den Salat und die eingelegten Gurken vom Teller gemümmelt, dann den Thunfisch gegessen, also das Protein und das Fett, und das getoastete Brot ganz zum Schluss.
Genau das. Und das Ergebnis? Nach nur 3 Tagen war ihr Drang nach dem Mittagsschlaf komplett weg. Und nach gut einer Woche hatte sie über 2 Kilo abgenommen. Ohne Diät. Aber um zu verstehen, warum das so gut funktioniert, müssen wir uns die Physiologie dahinter anschauen. Stell dir den Magen einfach wie ein Waschbecken vor. Und den Dünndarm als das Abflussrohr darunter.
Das Waschbecken. Das ist so ein wunderbar plastisches Bild von Jesse Enchos P. Der Magen ist oben breit und unten schmal, genau wie ein Becken. Und alles, was wir essen, landet da drin und tröpfelt dann so ganz allmählich, mit etwa 3 Kalorien pro Minute, durch dieses Abflussrohr in den Darm, wo es dann ins Blut aufgenommen wird.
Richtig. Und jetzt stell dir vor, du schüttest als erstes Nudeln oder Toastbrot in dieses Waschbecken. Diese reinen Stärkemoleküle rutschen fast ungehindert direkt durch das Abflussrohr. Im Darm werden sie blitzschnell in Glucose zerlegt, schießen ins Blut und bumm, wir haben eine riesige Glucosespitze. Und die Bauchspeicheldrüse muss Unmengen an Insulin ausschütten, um das Chaos zu beseitigen. Aber wenn wir die Reihenfolge ändern, passiert etwas Magisches im Darm.
Ja, Weil die Ballaststoffe aus dem Gemüse, also zum Beispiel Bernadette-Salat oder der Brokkoli, den Gustavo immer vor dem Restaurantbesuch gegessen hat, wie ein Schutzschild wirken. Sie haben drei echte Superkräfte. Erstens hemmen sie die Alpha-Amylase. Das ist das Enzym, das Stärke überhaupt erst in Glucose aufspaltet. Zweitens verlangsamen sie die Magenentleerung. Das Wasser im Waschbecken fließt also viel langsamer ab. Und drittens, und das ist für mich die schönste Metapher, sie spannen ein elastisches, engmaschiges Netz an den Wänden des Dünndarms auf.
Dieses Netz ist der entscheidende Punkt. Es blockiert die schnelle Aufnahme der Glukosemoleküle ins Blut. Die Kohlenhydrate, die wir danach essen, kommen zwar immer noch im Darm an, aber sie sickern nur noch ganz langsam und gleichmäßig ins Blut. Die berühmte Cornell-Studie von 2015 hat gezeigt, dass genau diese Reihenfolge, erst Ballaststoffe, dann Proteine und Fette und ganz am Schluss Stärke und Zucker, die Glukosespitze einer Mahlzeit um sage und schreibe 73% senkt. Und die Insulinspitze um 48%.
73%. Das ist fast die Wirkung von Diabetesmedikamenten, nur eben völlig ohne Nebenwirkungen. Und wir müssen nicht mal auf unsere Nudeln verzichten. Aber sag mal, Frank, was ist eigentlich mit diesem uralten Mythos, dass man Obst niemals nach dem Essen essen sollte? Mir wurde früher immer erzählt, das würde dann im Magen liegen bleiben und anfangen zu gären oder zu faulen.
Ah, der klassische Renaissance-Mythos. Die Ärzte im 14. Jahrhundert glaubten tatsächlich, dass Früchte auf dem Mageninhalt schwimmen, dort verfaulen und dann giftige Dämpfe ins Gehirn schicken. Das ist natürlich biologischer Unsinn. Erstens ist der pH-Wert in unserem Magen extrem sauer, so zwischen 1 und 2. Da kann überhaupt nichts faulen, weil in dieser Säure fast keine Bakterien überleben können. Und zweitens dauert der Verdauungsprozess von Obst nur ein paar Stunden, viel zu kurz, als dass da irgendwelche nennenswerten Fäulnisprozesse einsetzen könnten.
Gott sei Dank. Das heißt, wir können unser Obst ganz beruhigt als Dessert essen. Und das ist biochemisch sogar die allerbeste Entscheidung, weil die Fructose im Obst dann auf das Ballaststoffnetz trifft, das das Gemüse davor schon im Darm aufgespannt hat. Es verhält sich genau wie bei den anderen Kohlenhydraten. Die Fructose gelangt viel langsamer ins System, die Leber wird nicht überflutet und wir vermeiden die gefürchtete Fructosespitze.
Das bringt uns direkt zu einem ganz großen Missverständnis in der Ernährungsmedizin, Maria, dem ewigen, dem fast schon zwanghaften Kalorienzählen. Weißt du eigentlich, wie man den Kaloriengehalt von Lebensmitteln ursprünglich bestimmt hat?
Oh, das war doch dieses Experiment mit dem Eiskalorimeter von Lavoisier und Laplace im späten 18. Jahrhundert, oder? Sie haben ein Lebensmittel in einem geschlossenen Metallzylinder getrocknet und es dann buchstäblich angezündet. Und dann gemessen, wie sehr das schmelzende Eis um den Zylinder herum erwärmt wird.
Genauso läuft das im Prinzip heute noch. Aber unser Körper ist doch kein lebloser Ofen. Wir können doch ein Buch nicht nach der Seitenzahl bewerten und glauben, wir wüssten, worum es geht. 100 Kalorien aus Fructose und 100 Kalorien aus Protein erhitzen im Kalorimeter vielleicht das Wasser um exakt denselben Wert, aber in unserem Körper bewirken sie völlig unterschiedliche Dinge. Fructose geht direkt in die Leber, befeuert die Fettleber und die Insulinresistenz, während das Protein die Muskeln aufbaut und uns sättigt.
Ja, wir müssen den Körper wirklich als ein feinstoffliches Wunderwerk begreifen und nicht als einen simplen Verbrennungsmotor. Wenn wir immer nur stur Kalorien reduzieren, aber die falschen Moleküle essen, dann rebelliert das System. Wie bei Marie aus Pittsburgh, die mit ihren 28 Jahren eine ganze Liste von Beschwerden hatte. Psoriasis, chronische Erschöpfung, Schilddrüsenprobleme. Und sie hat sich so sehr angestrengt, hat nie die 2000 Kalorien überschritten, aber sie hat fast nur fettfreie Diätprodukte, Reis und Unmengen an Weintrauben gegessen.
Marie steckte in einer klassischen, reaktiven Hypoglykämie fest. Sie hat ständig Stärke- und zuckerhaltige Snacks gegessen, um ihren vermeintlich niedrigen Blutzucker auszugleichen. Aber diese Snacks haben jedes Mal eine neue Glukosespitze ausgelöst. Die Bauchspeicheldrüse hat daraufhin panisch zu viel Insulin ausgeschüttet, wodurch der Blutzucker nicht nur auf den Normalwert sank, sondern weit darunter einbrach. Und dieser tiefe Absturz, der signalisiert dem Gehirn sofort, Lebensgefahr, wir brauchen Energie, schnell wieder Zucker. Ein Teufelskreis.
Und die größte Falle lauert oft gleich morgens nach dem Aufstehen. Die Cornflakes-Illusion. Wir alle dachten doch jahrelang, eine Schale Cornflakes mit fettarmer Milch sei der perfekte, leichte Start in den Tag. Aber die Stanford-Studie von 2018 hat da wirklich alle Illusionen geraubt. Sie haben gesunden Probanden ohne Diabetes eine ganz normale Schale Cornflakes gegeben.
Und bei 16 von 20 dieser völlig gesunden Menschen schoss der Blutzucker danach in Bereiche, man sonst nur bei Diabetikern sieht. Über 140 Milligramm pro Deziliter, teilweise sogar über 200. Warum? Weil Cornflakes pure, hochverarbeitete Stärke ohne Ballaststoffe sind, die meistens auch noch mit reichlich Industriezucker dragiert ist. Wenn wir das auf nüchternen Magen essen, wenn unser Waschbecken im Magen komplett leer ist, dann schießen diese Moleküle ungehindert in den Blutkreislauf.
Und dann wundert man sich, dass man um 11 Uhr schon wieder zittrig wird und den nächsten Snack braucht. Das ist genau das, was wir die Frühstückskurve nennen. Wenn wir morgens mit einer Spitze starten, fahren wir den ganzen Tag auf dieser Achterbahn. Genauso erging es auch Olivia, die dachte, sie tut sich was Gutes, indem sie ihren Marmeladentoast durch einen Obstsmoothie ersetzt.
Die Smoothie-Falle, ja. Ihre Freunde meinten, das sei guter Zucker aus Früchten. Aber wenn wir Bananen, Äpfel und Mangos in einen Mixer werfen, dann zerfetzen die Metallklingen, die sich mit hunderten Umdrehungen pro Sekunde drehen, die schützenden Ballaststoffstrukturen der Pflanzenzellen völlig. Was übrig bleibt, ist eine flüssige Bombe aus freier Glucose und Fructose. Das trinkt man in 2 Minuten weg, eine Menge Fruchtzucker, für die man sonst eine halbe Stunde hätte kauen müssen. Die Folge für Olivia? Noch mehr Akne, noch mehr Angstzustände und noch größere Erschöpfung.
Erst als sie auf ein herzhaftes Frühstück umgestellt hat, ein Omelett mit Avocado, etwas Feta und Spinat, kam die Wende. Ihr Blutzucker blieb den ganzen Tag stabil. Ihre Konzentration im Studium wurde viel besser und sie hatte endlich wieder konstant Energie, ohne diese schrecklichen Heißhungerattacken.
Das zeigt doch ganz deutlich, Maria, Zucker ist Zucker, ganz egal wie edel oder natürlich der Name auf der Verpackung klingt. Ob das jetzt Demerara-Zucker ist, Kokosblütenzucker, Agavendicksaft oder Biohonig. Für unseren Dünndarm macht das absolut keinen Unterschied. Am Ende kommen dort immer nur 2 Moleküle an, Glucose und Fructose.
Ja, das war auch die schmerzhafte Lektion für Amanda. Sie war ein absoluter Gesundheitsfanatiker, schwanger mit ihrem ersten Kind und hat ihr Zuckerbedürfnis nur mit Trockenfrüchten wie Datteln oder Feigen gestillt. Und dann kam der Schock. Schwangerschaftsdiabetes. Sie konnte es überhaupt nicht fassen, weil Datteln doch als so gesund gelten. Aber Trockenobst ist im Grunde nur extrem konzentrierter Zucker, dem das ganze Wasser entzogen wurde. Man isst davon viel zu schnell, viel zu viel.
Und dann ist da noch der Mythos mit dem Agavendicksaft. Der wird ja gerade für Diabetiker oft angepriesen, weil er so einen niedrigen glykämischen Index hat. Der Blutzucker steigt kaum an. Aber warum ist das so? Weil Agavendicksaft bis zu 90% aus Fructose besteht. Fructose lässt den Blutzucker zwar kurzfristig kalt, aber sie geht 1:1 in die Leber. Dort fördert sie die Insulinresistenz, blockiert die Fettverbrennung und führt direkt zur Fettleber. Agavendicksaft ist für den Stoffwechsel in Wahrheit oft schädlicher als ganz normaler Haushaltszucker.
Das ist echt ein Augenöffner. Aber wie sieht es denn dann mit den künstlichen Süßstoffen aus? Ich meine, viele greifen ja dann zur Light-Limo, um die Kalorien und den Zucker zu sparen. Ist das die Lösung?
Jein. Süßstoffe sind ein zweischneidiges Schwert. Manche davon, wie Aspartam oder Sucralose, können über den süßen Geschmack auf der Zunge dem Gehirn vorgaukeln, dass gleich Energie kommt. Wenn dann nichts im Magen ankommt, kann das trotzdem eine Insulinreaktion auslösen oder zumindest den Heißhunger auf echtes Essen massiv verstärken. Aber es gibt Ausnahmen. Allulose, Mönchsfrucht oder reines Stevia-Extrakt haben in Studien tatsächlich kaum Auswirkungen auf den Insulinspiegel gezeigt. Allulose scheint die Glukosekurve sogar positiv zu beeinflussen.
Trotzdem sollten wir vorsichtig sein, die süße Geschmackserwartung unseres Gehirns ständig zu überreizen, oder? Sonst verlängern wir nur die Sucht. Aber weißt du, Frank, was mir bei all diesen Hacks so wichtig ist? Wir dürfen das Essen nicht als Feind oder als mathematische Formel betrachten. Unser Körper ist kein Schlachtfeld, auf dem wir Kalorien bekämpfen müssen.
Da sprichst du mir aus der Seele, Maria. Es geht nicht um Perfektionismus oder starre Verbote. Wenn wir uns den Geburtstagskuchen unserer Mutter oder das Lieblingseis komplett verbieten, dann scheitern wir irgendwann frustriert an der nächsten Kekspackung. Der Schlüssel ist das Wissen. Wenn ich weiß, wie mein Körper funktioniert, kann ich den Zucker ganz bewusst genießen.
Genau, wir kleiden die Kohlenhydrate einfach ein. Wenn wir Lust auf etwas Süßes haben, essen wir davor ein paar Mandeln, einen Löffel griechischen Joghurt oder eben einen kleinen Salat. Dann hat der Genuss viel weniger schädliche Folgen für unsere Zellen, wir bleiben satt und unser inneres System bleibt in einer liebevollen Balance. Wissen ist am Ende eben doch die beste Medizin für ein gutes Bauchgefühl.
Ja, das waren die 5 Hacks, die ersten 5 Hacks aus dem Buch, komprimiert und gemeinsam verpackt. Ich möchte die Hacks nochmal einmal so ein bisschen durchgehen. Ihr könnt die unten nachlesen. Und wenn ihr natürlich gespannt seid, die in einer Reihenfolge nachzulesen und natürlich auch noch genauer nachzulesen, dann könnt ihr nur eins machen, das Buch euch besorgen und es euch durchlesen. Aber ich werde die Hacks ja eh noch etwas genauer bearbeiten in der nächsten Folge oder in den nächsten 2 Folgen vielleicht. Also Hack Nummer 1 ist die richtige Reihenfolge. Also in welcher Reihenfolge man Nahrungsmittel zu sich nimmt und warum. Natürlich mit Fokus auf Zuckerarten. Das ist sehr spannend und ist ja auch ganz nett umschrieben worden. Und dann Tag Nummer 2 ist vor jeder Mahlzeit eine grüne Vorspeise. Das ist letztendlich damit beschrieben oder erklärt, dass man den Darm eben für die Zuckeraufnahme vorbereitet oder beziehungsweise schützt vor zu schneller und rascher Zuckeraufnahme. Wir wollen ja den Zucker, den wir zu uns nehmen, schon aufnehmen, nur nicht so rasch, dass es diese Zuckerspitzen nicht gibt. Zuckerspitzen und deren Wertigkeit ist natürlich auch noch ein bisschen was zu sagen. Das kommt dann auch später in der Debatte und überhaupt noch in den weiteren Folgen, weil Zuckerspitzen durchaus auch physiologisch sind, bis zu einem gewissen Punkt und bei einer physiologischen Ernährung. Nur leider ernähren wir uns oft eben nicht physiologisch. Dann Hack Nummer 3, Schluss mit dem Kalorienzählen. Ja, das ist sowieso eine Sache, die sehr praktisch ist. Hängt eng zusammen mit der richtigen Ernährung und mit dem richtigen Sättigungsgefühl. Wenn wir also nur so uns ernähren, dass wir auch mit der richtigen Kalorienmenge satt werden, brauchen wir uns letztendlich nur noch auf unser Sättigungsgefühl verlassen. Aber dieses Sättigungsgefühl haben wir eben durch ungünstige Ernährung und auch ungünstige Ernährungsformen und auch ungünstige Nährstoffe oder auch Nährstoffzusammensetzungen einfach, wir haben es verlernt oder auch leider nie gelernt. Hack Nummer 4 ist, nieder mit der Frühstückskurve. Ja, das ist so ein bisschen, das wird sich vertiefen in der nächsten Folge. Da geht es einfach darum, was man oder wie man sein Frühstück zu sich nimmt und welche Arten von Ballaststoffen, aber auch Zuckerarten, also Kohlenhydraten da reinkommt, ob da überhaupt Zucker reingehört, also ganz ohne Zucker geht es nicht, aber welcher Zucker und überhaupt, das ist jetzt ganz frisch, das muss ich noch vertiefen, wie in diesen Lifestyle-Produkten, wie Müsli-Riegeln, man mit Zuckerersatzstoffen umzugehen hat. Und dann, das stimmt für die echten Zucker auf alle Fälle, Hack Nummer 5, Zucker ist Zucker, egal wie er sich nennt. Ja, dem Körper ist es letztendlich egal. Der Zucker kommt an und wird verarbeitet. Auch das ist nicht so ganz richtig als einzelne Überschrift und muss vertieft werden. Ihr habt schon in der letzten Folge festgestellt und gehört, dass natürlich Traubenzucker, also die Glucose, schon durchaus ganz anders ist als die Fructose, der Fruchtzucker, auch ganz anders im Körper behandelt wird. Am Ende ist es eine Energieform, aber eben doch mit unterschiedlichen Wirkungen. Dann gibt es natürlich Galaktose, dann gibt es die Maltose, den Milchzucker und verschiedene andere Zucker. Und da kann man nicht so einfach sagen, Zucker ist Zucker, egal wie er sich nennt, sondern letztendlich ist Zucker, egal wie er es sich nennt, dann richtig, wenn er mit irgendwelchen verschleiernden Namen genannt wird. Und das ist hier gemeint, so wenn ihr zum Beispiel in irgendwelche Ernährungsmittel Listen guckt, einfach mal hinten drauf auf euer Produkt, was ihr gerade kauft, da seht ihr eben leider viele Zuckerformen, die einfach nur umschrieben sind und deshalb genau dieselbe gute oder weniger gute oder sogar schlechte Wirkung im Körper entfalten. Also seid gewarnt. Aber das wird alles noch vertieft. Jetzt geht es rein in die Debatte. In dieser Debatte werdet ihr schon erste Fallstricke erfahren,
Es wird ja immer kontrovers debattiert, warum eben dieses orthodoxe Zuckergucken, Zuckerzählen, Zuckerspitzen nicht zu akzeptieren, vor allem bei gesunden Menschen kritisch zu betrachten ist, weil diese ganze Sache in erster Linie entstanden ist, um Diabetiker richtig einzustellen, die natürlich weder Zuckersenkungen haben dürfen noch Zuckerspitzen, weil die dann darauf nicht reagieren können. Für den gesunden Menschen sieht es schon ähnlich aus, aber sicherlich nicht ganz so streng. Hört also rein.
Willkommen zu The Debate. Wenn man in einem Krankenhaus auf einen Monitor starrt und die leuchtend grüne Linie plötzlich flach wird, herrscht normalerweise absolute Panik.
Ja, logisch. Das ist der Moment, in dem jemand Defibrillator ruft.
Genau. Ein Nulllinien-EKG bedeutet den Stillstand, das klinische Ende. Aber, und das ist das Verrückte, wenn man heute einen Fuß in die Welt der modernen Wellness- und Gesundheitsoptimierung setzt, ist eine flache Linie plötzlich der heilige Gral der menschlichen Existenz.
Mhm. Nur eben nicht beim Herzschlag.
Richtig. Beim Blutzuckerspiegel. Der ist ja sozusagen vom rein diagnostischen Wert für Diabetiker zum, ultimativen Endgegner unserer Zeit aufgestiegen. Jeder noch so kleine Snack wird heute analytisch seziert und diese Kurven sollen am besten so flach gehalten werden wie das norddeutsche Tiefland.
Es hat ja mittlerweile fast schon etwas Religiöses, oder? Also wie wir wirklich jeden Bissen nach seinem glykämischen Sündenregister bewerten. Wir behandeln völlig gesunde Menschen wie prädiabetische Glasfiguren.
Und exakt hier verläuft die Frontlinie unseres heutigen Diskurses. Befinden wir uns tatsächlich in einer derart tiefgreifenden metabolischen Krise, dass wir unseren Blutzucker akribisch managen müssen? Also ich vertrete hier ganz klar die Position, dass ein proaktives Blutzuckermanagement durch clevere Ernährungstricks zwingend notwendig ist.
Mhm.
Wir müssen den toxischen Effekten der modernen Ernährung und eben einer vorzeitigen Zellalterung entkommen.
Naja, und ich vertrete da die absolute Gegenposition. Die Wellness-Industrie pathologisiert hier eine völlig gesunde, über Jahrtausende evolutionär perfektionierte physiologische Reaktion. Dieser ganze Trend, besonders diese kontinuierliche Messung durch Sensoren bei stoffwechselgesunden Menschen, ist wissenschaftlich extrem wackelig.
Ach, wirklich?
Ja, absolut. Für mich grenzt das an eine rein technologisch befeuerte Neurose.
Okay, also schauen wir uns die Ausgangslage doch mal nüchtern an. Wir streifen ja nun mal nicht mehr als Jäger und Sammler durch die afrikanische Savanne. Wir leben in einer Welt, in der an fast jeder Ecke hochverarbeitete, isolierte Kohlenhydrate lauern.
Das bestreitet ja auch niemand.
Ja, aber dieses ständige Snacken von sogenannten nackten Kohlenhydraten, das schickt unsere Bauchspeicheldrüse auf eine endlose Achterbahnfahrt der Insulinausschüttung. Wir feuern praktisch ununterbrochen auf unser metabolisches System.
Also, dass das metabolische Syndrom in der westlichen Welt ein massives Problem ist, das steht ja völlig außer Frage. Übergewicht und Bewegungsmangel fordern ihren Tribut, ja.
Eben. Und wir sehen doch, dass 60-80% der Patienten mit chronischen Lebererkrankungen bereits eine Insulinresistenz aufweisen. Die Konsequenzen dieses ständigen Auf und Ab dieser glykämischen Variabilität sind verheerend. Ein Blick in aktuelle Fachjournale wie Biomolecules zeigt ganz klar, dass diese extremen Spitzen direkt mit oxidativem Stress und Gefäßschäden verbunden sind.
Moment, da müssen wir direkt mal einhaken. Du sprichst hier von Gefäßschäden und oxidativem Stress. Kannst du mal erklären, wie genau ein simpler Blutzuckeranstieg nach, sagen wir, einem Teller Nudeln angeblich unsere Adern ruiniert?
Sehr gerne. Also stell dir vor, diese massenhaft überschüssigen Zuckermoleküle schwimmen in deiner Blutbahn. Wenn der Spiegel extrem in die Höhe schießt, kommt es zur sogenannten Glykation.
Mhm.
Die Zuckermoleküle verbinden sich regelrecht mit den Proteinen in unserem Blut und in unseren Zellen. Sie karamellisieren sie gewissermaßen. Die Gefäßwände werden starr, sie verlieren ihre Elastizität.
Aber das passiert doch nicht nach einem Teller Nudeln.
Auf Dauer eben schon. Dieser oxidative Stress durch extrem schwankende Glucose wirkt langfristig wie mikroskopisch kleine Glassplitter, die die Innenwände unserer feinsten Kapillaren aufrauen. Und das ist der Beginn von Arteriosklerose.
Naja, das ist ein sehr dramatisches Bild. Bei einem Diabetiker mit chronisch entgleistem Blutzucker, also einem dauerhaft hohen HbA1c-Wert, da passiert genau das. Aber wir müssen doch hier eine scharfe Trennlinie zwischen Krankheit und Gesundheit ziehen.
Warum? Die Mechanismen sind doch die gleichen.
Nein, sind sie nicht. Für einen stoffwechselgesunden Organismus sind Blutzuckerschwankungen im Bereich von 70 bis 140 Milligramm pro Deziliter keine toxische Entgleisung. Das ist schlichtweg Biologie bei der Arbeit. Wenn ich einen Apfel esse, steigt der Blutzucker.
Ja.
Das ist der Treibstoff, der ankommt. Der Körper schüttet Insulin aus, räumt den Zucker in die Zellen und die Sache ist erledigt. Da karamellisiert überhaupt nichts, weil das System intakt ist.
Ja, aber du reduzierst das auf den einen isolierten Apfel. Das Problem ist aber die Kaskade, die im Alltag der meisten modernen Menschen abläuft. Erlaub mir mal kurz diese Analogie, die den hormonellen Domino-Effekt wunderbar illustriert. Die Gummibärchen versus das Ei.
Okay, da bin ich jetzt gespannt.
Also, zwei kleine Tüten Gummibärchen und ein großes Ei haben beide exakt die gleiche Energie, nämlich etwa 70 Kilokalorien.
Richtig.
Aber die molekuläre Realität, die sie im Körper auslösen, könnte unterschiedlicher nicht sein. Wenn du das Ei isst, wird das Protein und das Fett langsam verstoffwechselt. Die Blutzuckerkurve bleibt flach, du bist über Stunden satt. Wenn du aber die Gummibärchen isst, schießt die isolierte Glucose ungebremst ins Blut.
Was Gummibärchen nun mal so an sich haben, ja?
Aber was passiert dann? Die Bauchspeicherdrüse registriert diesen massiven, unnatürlichen Anstieg und gerät quasi in Panik. Sie schüttet eine riesige Menge Insulin aus, oft viel mehr als eigentlich nötig wäre, weil der Anstieg eben so abrupt kam.
Mhm.
Das Insulin räumt den Zucker dann so aggressiv aus dem Blut in die Zellen, dass der Blutzuckerspiegel kurz darauf nicht nur auf den Normalwert sinkt, sondern regelrecht abstürzt. Wir landen in einer reaktiven Hypoglykämie, also in einem Unterzucker.
Ah, du meinst das vielbeschworene Mittagstief.
Es ist eben nicht nur ein Tief, es ist eine echte physiologische Krise. Dieser Absturz signalisiert dem Gehirn akuten Energiemangel. Die Symptome sind bleierne Müdigkeit, Konzentrationsverlust und vor allem rasender Heißhunger auf noch mehr schnelle Kohlenhydrate.
Okay, verstehe.
Wir geben uns da in eine hormonelle Achterbahn, die unsere Willenskraft im Alltag völlig untergräbt. Die Obesity-Pillars-Studie hat das an übergewichtigen Frauen wunderbar gezeigt. Ein proteinreicher Snack wie griechischer Joghurt hielt die Insulinreaktion extrem ausgeglichen, die Sättigung hielt an. Ein fettreicher Snack tat das nicht im selben Maß. Die Zusammensetzung der Lebensmittel diktiert unsere hormonelle Antwort.
Da gehe ich ein Stück weit mit. Also das Protein besser sättigt als reiner Zucker, das bestreitet ja kein ernstzunehmender Ernährungswissenschaftler.
Siehst du.
Aber aus der Erkenntnis, dass isolierter Zucker schnell ins Blut geht, abzuleiten, dass wirklich jede Blutzuckerspitze verteufelt und mikrogemanagt werden muss, das ist für mich eine massive logische Verrenkung.
Biologie gibt uns doch diese Hebel in die Hand. Nehmen wir mal das Beispiel Ballaststoffe.
Okay.
Wenn du vor der Hauptmahlzeit einen großen Teller Brokkoli oder einen Salat isst, senkt das die darauffolgende Glukosespitze um bis zu 73%.
Naja, weil der Magen voll ist, oder?
Nein, eben nicht. Der Mechanismus ist viel faszinierender. Es ist kein simples Auskleiden des Magens, wie man früher vielleicht dachte. Lösliche Ballaststoffe bilden im Dünndarm zusammen mit Wasser ein extrem viskoses Gel.
Ein Gel?
Ja, stell dir das vor wie ein dichtes, klebriges Netz, in dem sich die Kohlenhydrate aus der darauffolgenden Mahlzeit regelrecht verfangen. Die Verdauungsenzyme kommen physisch viel schwerer an diese Kohlenhydrate heran. Die Spaltung verzögert sich enorm und die Glucose tröpfelt nur noch langsam ins Blut, statt wie eine Flutwelle hineinzubrechen. Das ist doch keine Esoterik, das ist knallharte Biochemie, die wir nutzen sollten.
Biochemie, ja. Aber ist das notwendig für jeden gesunden Menschen? Nein. Professor Dr. Carsten Köhler von der TU München bringt da einen entscheidenden Punkt in die Debatte ein, der von eurer Optimierungsfraktion völlig ignoriert wird.
Und der wäre?
Insulin ist nicht unser Feind. Insulin ist ein extrem starkes anabolisches, also aufbauendes Hormon. Wir brauchen diese Insulinspitze nach einer kohlenhydratreichen Mahlzeit zwingend.
Für den Muskelaufbau, ja.
Exakt. Insulin ist der Schlüssel, der die Türen zu den Muskelzellen überhaupt erst aufstößt. Ohne diese physiologische Spitze nach dem Essen wird kaum Muskelglykogen eingelagert. Wenn du nun krampfhaft versuchst, mit Essigshots und Ballaststoffgels jede noch so kleine Kurve flach zu bügeln, nimmst du dem Körper dieses essentielle Anabole-Signal.
Aber
lass mich das kurz zu Ende führen. Du verringerst damit aktiv die Fähigkeit zur Glykogenspeicherung. Das schadet der Ausdauer, Leistungsfähigkeit und der Regeneration massiv. Das Gehirn läuft auf Glukose. Der Muskel braucht das Insulin. Ein extrem flacher Blutzucker ist bei einem aktiven Menschen oft gleichbedeutend mit einer flachen Leistung.
Ich verstehe deinen Gedankengang, aber du blendest da die Realität ein bisschen aus. Wir reden in der breiten Bevölkerung doch nicht vom Hochleistungssportler, der nach einem Marathon seine Speicher füllen muss.
Wir reden aber auch von Freizeitsportlern.
Ja, aber vor allem vom Büroangestellten, der sich am Schreibtisch kaum bewegt und morgens ein süßes Croissant isst. Aber gerade weil du den Sport ansprichst, genau dort sehen wir doch den massiven Nutzen der neuen Technologien. Das kontinuierliche Glukosemonitoring, kurz CGM.
Ah, die Sensoren. Ich habe mich schon gefragt, wann wir endlich bei den Gadgets ankommen.
Weil sie ein fantastisches Werkzeug sind. Bisher war der Blutzucker für uns so eine Art Blackbox. Man fühlte sich vielleicht nachmittags müde, wusste aber nicht warum. Heute klebt man sich einen kleinen Sensor an den Oberarm und sieht in Echtzeit auf dem Smartphone, wie der Körper reagiert.
In Echtzeit? Naja.
Ja, man sieht die Reaktion auf Stress, auf Schlafmangel, auf den Haferbrei. Wie wollen wir denn das metabolische Gel der Ballaststoffe, das wir gerade besprochen haben, überhaupt in seiner Wirkung überprüfen, wenn wir nicht messen? Wir machen unsichtbare metabolische Gefahren endlich sichtbar. Das ermächtigt den Einzelnen.
Also, das überzeugt mich überhaupt nicht. Was du als Ermächtigung bezeichnest, verkauft den Menschen eine absolute Illusion von Präzision. Besonders bei Gesunden und Sportlern grenzt der Einsatz dieser Sensoren oft an Desinformation.
Eine Illusion. Diese Sensoren messen kontinuierlich und objektiv. Das ist harte Telemetrie.
Sie messen kontinuierlich, ja. Aber wo sie messen und wie sie das interpretieren, das ist der riesige blinde Fleck dieser Technologie. Zunächst einmal zur Physiologie. Diese Pflastersensoren am Arm messen den Glukosewert gar nicht im Blutplasma.
Das stimmt. Sie messen im Gewebe.
Genau, im Interstitium, also im Zellzwischenwasser.
Es gibt eine leichte Verzögerung, ja.
Es ist nicht nur eine leichte Verzögerung. Es ist eine massive physiologische Latenzzeit. Das Blut transportiert den Zucker. Und es dauert, bis dieser ins Gewebe diffundiert, wo der Sensor sitzt.
Mhm.
Stell dir vor, du fährst mit einem Sportwagen auf der Autobahn, aber dein Tacho ist defekt und hängt immer 15 Minuten hinterher. Du fährst in eine scharfe Kurve, bremst ab, aber dein Tacho zeigt immer noch 180 km/h an.
Okay, das ist...
Du gerätst in Panik und trittst noch härter auf die Bremse, obwohl du längst stehst. Genauso funktioniert CGM bei aktiven Menschen.
Für den Alltag ist diese Verzögerung aber meistens völlig irrelevant.
Ist sie nicht. Die Sportwissenschaftlerin Helen Bauhaus von der Deutschen Sporthochschule Köln hat das sehr präzise untersucht. Was in der Wissenschaft MAAT genannt wird, die mittlere absolute relative Abweichung, also im Grunde die Fehlerquote des Sensors, gerät unter körperlicher Belastung völlig aus den Fugen.
Naja, unter extremer Belastung vielleicht.
Je intensiver der Sport, desto ungenauer die Messung. Und Hutchins und Kollegen haben gezeigt, dass diese CGM-Systeme postprandiale Blutzuckerspitzen systematisch überschätzen. Das Gerät schlägt auf deinem Handy Rotalarm und meldet einen gigantischen Peak, obwohl in deinem Blutplasma alles absolut im grünen Bereich ist. Die Folge ist keine Ermächtigung. Die Folge ist, dass völlig gesunde Menschen Neurosen entwickeln und plötzlich ganze Lebensmittelgruppen aus ihrem Speiseplan streichen.
Natürlich hat jedes Werkzeug seine technischen Grenzen, das räume ich ein. Besonders während eines intensiven Sprints ist die Mikrozirkulation im Gewebe einfach zu dynamisch. Aber du ignorierst das gigantische Potenzial dieser Sensoren außerhalb der akuten Belastungsphase.
Ach ja, zum Beispiel?
Sie decken tiefgreifende gesundheitliche Trends auf, die sonst komplett im Verborgenen bleiben würden. Nehmen wir das relative Energiedefizit im Sport. Kurz REDS.
Mhm.
Das ist ein massives Problem im Ausdauer- und Kraftsport. Viele Athleten verbrennen Unmengen an Kalorien, essen aber nicht ausreichend. Kognitiv wissen sie das vielleicht, aber sie verdrängen es.
Ja.
Der Sensor macht dieses Defizit brutal sichtbar, weil die Nüchternwerte kontinuierlich in den Keller rutschen. Oder nehmen wir nächtliche Hypoglykämien. Du wachst morgens wie gerädert auf und weißt nicht, dass dein Blutzucker um 3 Uhr nachts massiv abgestürzt ist, weil du abends die falschen Kohlenhydrate gegessen hast.
Okay, aber...
Wenn du diesen Zusammenhang morgens auf dem Display siehst, ändert das dein Verhalten radikal. Es ist ein pädagogisches Instrument ersten Ranges.
Also, ich finde es hochproblematisch, normale biologische Reaktionen als pädagogisches Material zu nutzen, wenn der Nutzer die Mechanismen dahinter gar nicht versteht. Lass mich dir mal ein klassisches Szenario schildern, um zu zeigen, warum diese Daten Gesunde oft völlig in die Irre führen.
Bitte.
Weißt du, was im Körper passiert, wenn du intensive Kniebeugen machst oder einen harten Sprint hinlegst? Dein Körper erkennt eine Stresssituation und schüttet Katecholamine aus, primär Adrenalin.
Richtig, der klassische Kampf- oder Fluchtmodus. Das Nervensystem fährt hoch.
Exakt. Und die Leber, unser wichtigster Energiespeicher, reagiert auf dieses Adrenalin. Sie sagt sich, oh, Lebensgefahr, wir müssen sofort fliehen oder kämpfen. Und feuert massiv Glucose aus ihren Speichern in die Blutbahn, um die Muskulatur für den Notfall mit Brennstoff zu fluten. Das bedeutet, der Blutzuckerspiegel schießt extrem in die Höhe. Und zwar völlig unabhängig davon, ob du vorher einen Apfel, ein Gummibärchen oder gar nichts gegessen hast. Das ist ein brillanter evolutionärer Überlebensmechanismus.
Das ist physiologisch absolut korrekt.
Und nun stell dir unseren Freizeitathleten vor, er macht sein hartes Intervalltraining, setzt sich danach völlig erschöpft auf die Bank, schaut auf seine App und sieht eine tiefrote, gigantische Blutzuckerspitze. Er gerät in Panik, er denkt, mein Stoffwechsel ist komplett kaputt, ich bin insulinresistent.
Das ist natürlich ein Missverständnis der Daten, ja?
Aber ein fatales. Als Konsequenz fängt er an, abends Kohlenhydrate wegzulassen und zerstört damit seine Regeneration. Dabei hat er einfach nur die Endokrinologie des menschlichen Körpers nicht verstanden. CGM-Sensoren bei Gesunden suggerieren ein Kontrollbedürfnis für Systeme, die der Körper autonom viel, viel besser regelt.
Aber der Körper regelt es in unserer modernen Umwelt eben bei den meisten nicht mehr von selbst. Das ist doch der Dreh- und Angelpunkt meiner Argumentation.
Ach komm.
Wenn das System so perfekt autonom funktionieren würde, hätten wir nicht hunderte Millionen von Menschen mit metabolischen Störungen. Wir sind durch unsere Umgebung, den Stress, den Schlafmangel, das ständige Sitzen metabolisch derart abgestumpft, dass wir die Selbstregulation teilweise verloren haben.
Ja, beim Sitzen gebe ich dir recht.
Aber ich gebe dir in einem Punkt recht. Es muss nicht zwingend der Sensor sein. Wir können die Physiologie auch ohne Technik wunderbar steuern, wenn wir die Wissenschaft klug anwenden.
Du sprichst von Bewegung.
Ich spreche vom Timing der Bewegung im Einklang mit unserer Biologie. Nehmen wir die spanische Extremstudie der Universität Granada, die erst kürzlich im Fachjournal Obesity veröffentlicht wurde.
Ah ja, die kenne ich.
Hier wurden knapp 190 übergewichtige Erwachsene über einen längeren Zeitraum genau überwacht. Das Ziel war, zu sehen, wann Bewegung den größten Einfluss auf den Stoffwechsel hat.
Weil die Insulinsensitivität tageszeitlichen Schwankungen unterliegt.
Genau. Unser Stoffwechsel folgt einem zirkadianen Rhythmus. Morgens reagieren die Zellen meist sehr sensibel auf Insulin. Abends wird diese Sensibilität natürlicherweise träger. Und das Ergebnis der Studie ist extrem praxisnah. Wenn diese Menschen mehr als 50% ihrer körperlichen Aktivität in die Abendstunden legten, senkte das ihren Blutzuckerspiegel über die gesamten 24 Stunden signifikant. Wir sprechen hier von messbaren Verbesserungen im Tagesdurchschnitt und vor allem in der Nacht.
Eine spannende Beobachtung, ja? Aber was ist der eigentliche Mechanismus dahinter?
Wenn Sie als Zuhörer abends auf dem Sofa sitzen und nach dem Abendessen überlegen, ob sich die 10 Minuten Spaziergang um den Block überhaupt noch lohnen, metabolisch gesehen ist das der beste Gefallen, den Sie Ihren Körper tun können.
Absolut.
Diese milde Bewegung sorgt dafür, dass die arbeitende Muskulatur wie ein biologischer Schwamm fungiert und die überschüssige Glucose aus dem Blut sorgt, noch bevor sie Unheil anrichten kann. Die Spitzen werden geglättet, die nächtliche Regeneration wird beruhigt. Das ist doch ein wunderbares Werkzeug.
Das ist in der Tat ein hervorragendes Werkzeug. Aber merkst du nicht, dass genau diese Studie deine ganze Argumentation über Tech-Hype und strenge Ernährungsdiktate widerlegt?
Wie kommst du denn darauf?
Für mich beweist die extreme Studie, dass wir keine Sensoren, keine Panik vor Gummibärchen und keine Apfelessig-Rituale brauchen. Es bestätigt, dass der Körper über geniale, archaische Reparaturmechanismen verfügt, sobald wir das tun, wofür wir gebaut sind, uns bewegen.
Naja, es bestätigt doch vor allem, dass wir den Blutzucker aktiv managen müssen.
Lass uns doch mal darüber sprechen, was bei diesem abendlichen Spaziergang auf zellulärer Ebene im Muskel passiert. Das ist nämlich das eigentlich Faszinierende.
Du meinst die GLUT4-Transporter?
Richtig. GLUT4 sind Transportproteine, die normalerweise tief im Inneren der Muskelzelle schlummern. Wie wir vorhin besprochen haben, öffnet Insulin normalerweise die Tür, damit sie die Glucose hereinholen.
Ja.
Aber wenn sich ein Muskel zusammenzieht, also wenn wir spazieren gehen, Gewichte heben oder Radfahren, passiert etwas Magisches. Die mechanische Kontraktion des Muskels allein reicht aus, um diese GLUT4-Transporter an die Zelloberfläche zu pressen. Sie wandern an die Membran und saugen die Glucose wie Millionen kleiner Stabsauger aus dem Blut.
Die insulinunabhängige Glucoseaufnahme. Ein extrem starker Puffer, das stimmt.
Es ist unser stärkster Puffer. Wir versuchen in der modernen Wellness-Szene permanent ein mechanisches Problem, nämlich unseren fatalen Mangel an körperlicher Bewegung im Alltag, mit biochemischen Taschenspielertricks, starren Diäten und teuren Sensoren zu hacken.
Taschenspielertricks würde ich das jetzt nicht nennen.
Wir zäumen das Pferd völlig von hinten auf, anstatt die Menschen dazu zu erziehen, Angst vor der völlig normalen physiologischen Antwort auf eine Schüssel Haferflocken zu haben, sollten wir ihnen einfach sagen, benutzt eure Muskulatur, geht nach dem Essen eine Runde um den Block. Der Stoffwechsel erledigt den Rest ganz von allein, ohne dass ein Sensor rot blinkt.
Da machst du es dir meiner Meinung nach zu einfach. Es geht bei der Blutzuckeroptimierung doch nicht um Angst, es geht um Aufklärung und Bewusstsein in einer Umgebung, die evolutionär schlichtweg nicht für uns gemacht ist. Fassen wir doch mal zusammen, wo wir nach dieser Debatte stehen.
Gerne.
Ich bleibe entschieden bei meinem Standpunkt. Unsere heutige Umwelt, vor allem die ständige und allgegenwärtige Verfügbarkeit von hochverarbeiteten Kohlenhydraten, ist so dysfunktional, dass bewusste Gegenmaßnahmen keine Neurose sind, sondern reine Notwehr.
Naja.
Doch. Wenn Entzündungen und Insulinresistenz uns chronisch krank machen, dann müssen wir die Werkzeuge nutzen, die uns die Forschung liefert. Das Wissen darüber, wie lösliche Ballaststoffe im Dünndarm ein Gel bilden, das Wissen um das Timing von Mahlzeiten und, ja, auch die Sichtbarkeit durch Sensoren, all das sind hochwirksame Hebel. Wer seine Glukosekurve glättet, schützt seine Gefäße vor vorzeitiger Alterung, bewahrt sein Gehirn vor Energieeinbrüchen und behält die Kontrolle über seinen Hunger.
Und ich halte mit Nachdruck fest, dass eine gesunde Ernährung, basierend auf echten Lebensmitteln, Ballaststoffen und ausreichend Protein, erstrebenswert ist. Das ist in der seriösen Wissenschaft unbestritten.
Eben.
Wogegen ich mich aber vehement wehre, ist die zunehmende Pathologisierung normaler Körperfunktionen. Ein gesunder Körper ist keine Maschine, die konstant auf einer flachen Nulllinie laufen muss. Er braucht physiologische Schwankungen. Das Gehirn braucht Glucose als Treibstoff. Der Muskel braucht die anabole Insulinspitze, um wachsen zu können. Den eigenen Stoffwechsel mit ungenauen Sensoren überwachen zu wollen und normale biologische Antworten als Fehlfunktion zu deuten, führt bei Gesunden am Ende zu mehr psychologischem Stress als zu tatsächlicher physischer Gesundheit.
Am Ende dieses Diskurses sehen wir sehr deutlich, dass die Wahrheit wohl wie so oft in der komplexen Welt der Biologie irgendwo zwischen diesen beiden Polen liegt.
Mhm.
Zwischen einer extrem achtsamen, proaktiven Ernährung einerseits und einem physiologischen Urvertrauen in die Selbstregulation des Körpers andererseits.
Wird schnell feststellen, der menschliche Organismus ist unendlich viel komplexer und robuster als eine simple zweidimensionale Kurve auf einer App.
Das nächste Mal, wenn Sie als Hörer also herzhaft in ein Brötchen beißen, müssen Sie weder in Schockstarre verfallen und sofort einen Sensor abonnieren, noch sollten Sie jeden Tag gedankenlos Zucker in sich hineinschaufeln. Denken Sie einfach an unseren Startpunkt zurück. Eine komplett flache Linie auf dem Monitor ist im Krankenhaus das allerletzte Signal, das Sie sehen wollen.
Wahre Worte.
Im echten Leben ist ein gesundes Maß an Auf und Ab schlichtweg der beste Beweis dafür, dass Sie über ein lebendiges, funktionierendes und reagierendes System verfügen. Man darf eben nur nicht dauerhaft aus der Kurve fliegen. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und Mitdenken. Bis zum nächsten Mal.
Ja, vielleicht fragt ihr euch jetzt, warum erst ein Buchtipp, sogar über mehrere Folgen und dann eine Debatte, die das ja teilweise wieder auseinandernimmt. Ja, warum nicht? Ich bin ja hier im Tatort Gesundheit und will ja TrueMed machen. Also das, was wir draußen lesen können und auch im Spiegel-Bestseller für bare Münze betrachten, dass wir das auch mal sezieren und uns angucken. Es ist vieles, vieles richtig in dem Buch. Deswegen ist es auch richtig, das Buch zu empfehlen. Aber es trifft eben auch manches nicht zu und schon gar nicht so, ja, explizit, wie das die Autorin im Buch beschreibt. Schon gar nicht für gesunde Menschen. Allerdings ist es auch nicht so, wie in der Debatte, wie die, ja, sag mal, die kritische Version oder die kritischen Töne ansprechen, dass das Ganze auch Quatsch ist oder nur Quatsch ist. Es ist so, dass wir uns über diese ganzen Sachen wenig Gedanken machen müssten, wenn wir uns normal ernähren würden. Also wenn wir schon alleine die hochverarbeiteten Speisen rauslassen würden. Ich habe gerade mal zuletzt, ich esse ganz gerne Heringssalat. Ja, so ein Paketchen, ne, 250 Gramm. Da sind in 100 Gramm, warum auch immer, in diesem bearbeiteten Zeug 7,5 Gramm Zucker drin. Also unverständlich eigentlich, weil in dem Fisch ist kein Zucker drin. Natürlich in diesem Quark, was da drin ist, ist ein bisschen Zucker drin, auch in der Sahne, die ja vielleicht drin ist, aber auf keinen Fall so viel. Das ist nämlich, weil Zucker teilweise auch zur Geschmacksverstärkung, aber auch zur Konservierung und ähnlichen Dingen benutzt wird und einfach in vielen, vielen Produkten, ach, eigentlich fast in allen Produkten, die hoch, ja, komplex erzeugt sind, Fertigprodukte, zu viel Zucker dran ist. Wenn wir das nicht zu uns nehmen, hier im Hintergrund bimmelt es ein bisschen, weil ich gerade Messages bekomme und diese Mitteilung nicht ausgestellt habe, sorry. Und dass natürlich dann auch die Zuckerkurve anders ansteigt, als wenn man nicht diese Produkte nimmt. Aber wir ernähren uns eben auch nicht alle immer gesund. Auch der beste Ernährungspapst, ich bin ja gar kein Papst, aber ich versuche es ja trotzdem gut zu machen. Ich ernähre mich auch nicht nach orthodoxer Liste und mache das 100%, noch nicht mal 70% wahrscheinlich. Aber ich bin mir bewusst, was da passiert. Und da sind natürlich diese Sensoren, zumindest mal ein Gadget, die ganz individuelle Reaktion, die doch unterschiedlich ist, auf die verschiedenen Nahrungsmittel zu verstehen und zu sehen. Wir sind oft optisch und brauchen eben eine optische Kurve. Aber diese ganzen Sachen, wie die 5 Hacks, es kommen ja noch 5 Hacks in der nächsten Folge, eine noch tiefere Debatte, nee, also fast ein Debattensturm kommt in der nächsten Folge, alles schon vorbereitet. Die Hacks 6 bis 10 eingearbeitet in die Hacks 1 bis 5, etwas anders aufbearbeitet wie bei diesem Mal. Damit ihr auch wirklich oder damit wir wirklich verstehen, wie wir mit dem Zucker in Zukunft umzugehen haben. Schon gar nicht mit Angst, mit den richtigen Zuckern und wieder zurückzukommen auf eine natürliche Ernährungsweise, die uns leider in der modernen Ernährungsindustrie mehr und mehr abhandengekommen ist. Denkt mal drüber nach, schaut mal hinten auf eure Nahrungsmittel, guckt mal, was da alles an Zucker drin steht, hört euch die ersten beiden Folgen an und freut euch auf die nächste Folge in 2 Wochen.
Ja, meine lieben Zuhörer, ihr hörtet den TrueMed Podcast, Tatort Gesundheit, überall da, wo ihr Podcasts hört. Und freut euch auf die nächsten Folgen, ich hatte schon darüber gesprochen, was da kommt. Gerne könnt ihr mir 5 Sterne geben, ihr könnt mich verlinken, verliken und an andere Hörer empfehlen, weil ich glaube, das, was ich hier zu sagen habe, eben als TrueMed, als ehrliche oder wahre Medizin, geht eigentlich niemanden nicht an, sondern jedem. Es geht jeden an und deshalb gibt es kaum jemanden, der meinen Podcast nicht hören sollte. Und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Tatort Gesundheit, euer TrueMed Podcast von Dr. Med Frank Essers, eurem Gesundheitskompass, eurem Reiseleiter auf eurem Reise zu eurer wahren Gesundheit, dem Master der Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin und noch viel mehr. Bis demnächst. Tschüss.